Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur 9. Episode von Hold Shot MX Podcast. Ich freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt und die heutige Episode wird eine ganz besondere sein, denn ich hatte den ersten Gast in Hold Shot MX Podcast und wir lassen jetzt die Katze aus dem Sack. Bei mir zu Besuch war der gerade Führende in der Deutschen Meisterschaft Open, Stefan Eckerold. Und ja, wir hatten jede Menge Spaß beim Aufnehmen. Stefan wird sich bei euch etwas vorstellen, über sein Training erzählen mit der Pro Sports Lions, über seinen Teamwechsel von KTM Saarholz zu Castrol Power One Suzuki Motobase. Und wir haben uns natürlich auch über ein Thema unterhalten, und zwar Sicherheit auf deutschen Motocross-Strecken. Es passieren immer wieder Trainingsunfälle, die man wirklich vermeiden könnte. Und dazu haben wir uns ein paar Gedanken gemacht. Also hört einfach mal rein und viel Spaß! Ja, Stefan, dann stell dich doch einfach mal kurz vor.
Ja, hallo alle zusammen. Stefan Eckerold hier. Bin 23 Jahre alt, komme aus dem Saarland und fahre seitdem ich 5 bin Motocross. Bin aktuell in der Deutschen Meisterschaft und den MX Masters am Start und werde auch vereinzelte WM-Läufe dieses Jahr fahren. So viel zu meiner Person.
Stefan, erzähl uns doch noch kurz deine größten Erfolge.
Ja, um das ein bisschen einzuordnen, wo ich da so unterwegs bin. Bin Profi-Motocrosser. Meine größten Erfolge zähle ich auf jeden Fall den 3. Platz in der Junioren-WM 2010 war es. Der ist da immer präsent, weil es einfach ein WM-Prädikat war. Aber seitdem ich auf einem großen Bike bin, was für mich eigentlich mehr zählt, die MX Masters Serie 2017 habe ich Podium gestanden in Geildorf. DM Open-Sieg in Turm beim letzten DM Open-Lauf in 2017. Es waren auf jeden Fall coole Erfolge für mich. Zähle ich auf jeden Fall zu den größten. Und 2017 war noch meine ersten WM-Punkte eingefahren in Frankreich. Und ja, da konnte ich auch nochmal drauf aufbauen 2018 mit ein paar WM-Punkten in Teutschenthal beim Home GP. Das war sehr cool. Und auch mit einem Podiumsplatz im zweiten Lauf in Mölln. Und das waren so, ja, bis jetzt meine größten Erfolge. Oder vielleicht auch, was noch dazu zählt, in Schneidheim dieses Jahr. Ja, jetzt sind wir schon bei 2019. Zweiter Gesamtplatz und ersten Lauf gewonnen. Geht Schritt für Schritt in die richtige Richtung. Und die Sachen würde ich so zu meinen größten Erfolgen zählen.
Stefan, du hast Ende 2018 dein Team nochmal gewechselt. Bist zurück zum Team Castrol Power One Suzuki Motobase, wo du vor 2 Jahren schon mal gefahren bist. Erzähl uns doch kurz, wie es zu dem Teamwechsel nochmal kam.
Ja, da müsste ich vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen. Im Endeffekt kam der Wechsel ursprünglich Anfang 2017 durch Zufall. Ich habe ein Team gesucht und André Stumpf von der Pro Sports Alliance, mein Coach, hatte da einen ganz guten Kontakt zu Michi von Castrol. Und ja, ich habe ein Team gesucht mit dem Aufstieg aufs größere Bike, auf die 450er. Ja, und da haben wir die Entscheidung getroffen, da hinzuwechseln. Ich und mein Coach, Michi, hat mir da ein cooles Angebot gemacht. Die Saison 2017 war dann schon ein echt großer Erfolg. Es fing zwar ein bisschen holprig an, also wir hatten gar nichts getestet vor der Saison. Mein erstes Rennen war in Dolle beim Vorbereitungsrennen oder mein erstes Mal auf der Suzuki 450er. Und da bin ich ein bisschen hinterhergelaufen das ganze Jahr, aber dann, wie gesagt, mit den Erfolgen am Ende vom Jahr bin ich dann immer Schritt für Schritt besser in Fahrt gekommen. Ja, wie man vielleicht, wenn man mein Social Media verfolgt, was vielleicht ein paar nach diesem Podcast machen werden, würde mich freuen. Instagram Stefan Eckerold. Ende 2017 habe ich dann leider die Entscheidung getroffen, wegzugehen von Castrol, was im Nachhinein vielleicht war auf jeden Fall eine Fehlentscheidung. Da habe ich mich ein bisschen verzettelt mit der Aktion. Bin zu Saarholz gewechselt, was auf jeden Fall im deutschen Motocross ein Top-Team ist und bin da 2018 dort gefahren. Wir hatten sicherlich den ein oder anderen guten Renntag, sag ich mal. Groß und Ganzen haben wir dann aber im Einvernehmen am Ende von der Saison gesagt, wir gehen wieder getrennte Wege, was aber okay war. Die Saison, sag ich mal, war jetzt nicht ideal, wie wir uns das beide vorgestellt haben, beide Parteien. Aber danke auf jeden Fall da nochmal an Saarholz für die Zusammenarbeit für das Jahr und an KDM. Ja, und dann Ende 2018 war es genau, habe ich mit Michi ein bisschen Kontakt wieder aufgenommen. Man sieht sich natürlich immer noch bei den Rennen fast jedes Wochenende. Bin ich hochgefahren nach Hamburg und habe mich mit Michi und Stefan Moritz, die machen das zusammengesetzt und wir haben ein bisschen gequatscht und habe ich mich sicherlich auch ja, ich will nicht sagen entschuldigt fürs Weggehen, aber habe das aus dem Weg geräumt, wieso ich das gemacht habe und welche Gründe da waren. Ja, sind wir ein bisschen fahren gegangen zusammen und das hat dann direkt geklickt. Ich fühle mich echt wohl auf der Suzuki und das war so auch so ein bisschen das Feeling, das ich 2018 vermisst habe vom Bike her. Ja, und da habe ich die Entscheidung getroffen, dass wir da wieder weitermachen. An dem Punkt auf jeden Fall nochmal ein riesiges Dankeschön an Michi und Stefan, dass die mich da wieder so aufgenommen haben. Das hat mich echt gefreut und ja, jetzt wieder back on track mit Castrol und freue mich da auf jeden Lauf und jedes Training, alles was kommt.
Ja, und es scheint ja auch ganz gut zu laufen. Du hast ja gerade schon gesagt, du hast in Schneidheim den ersten Lauf gewonnen, im zweiten Lauf bist du Dritter geworden, aber insgesamt heißt das für dich die Führung in der deutschen Meisterschaft Open. Und ich muss noch kurz hinzufügen, die ganzen Markennamen, die wir hier nennen und die Teamnamen sind natürlich wieder Werbung, unbezahlt. Dafür kriegen wir natürlich beide kein Geld.
Aber noch, noch kein Geld.
Aber das machen wir auch gerne, wie du schon gesagt hast. Die Menschen, die einem hier im Sport helfen, sind super wichtig. Das habe ich, glaube ich, auch in dem ersten Podcast erzählt. Auch mir ist der Teamwechsel ja schwer gefallen, weil ich bei 20 Suspension echt mich super wohl gefühlt habe und jahrelang Unterstützung bekommen habe. Aber ja, im Endeffekt ist es auch wichtig, sich auf dem Bike wohlzufühlen. Ja, Stefan, aber was mich doch noch interessiert, wie bist denn du überhaupt auf die Idee gekommen, wenn ich das so sagen darf, du hast mich ja angeschrieben und wärst gerne hier in den Podcast als Gast gekommen und jetzt sitzt du hier.
Ja, das ging überraschend schneller wie gedacht, aber ich habe mir die ersten paar Folgen, Episoden, wie auch immer, angehört und ich finde es einfach cool, weil im Endeffekt schon irgendwo ein ja, männerdominierender Sport und dass man als Frau da dann, sag ich mal, das Zepter in die Hand nimmt und einfach sagt, okay, ich mache das jetzt, ja, kann man nicht nur selber davon profitieren, sondern halt der ganze Sport, weil im Endeffekt, ja, man kennt es alle, dass ja, je mehr so Sachen über den Sport da draußen sind, in der großen, weiten Welt, je mehr spricht sich rum und dadurch wächst der Sport. Und da ist so ein bisschen so, einerseits wollte ich hierher kommen, auch meine Seite oder wie ich an den Sport herangehe, ein bisschen zu zeigen und auch mich ja, auf einer großen Bühne zu bedanken für die Leute, die mir helfen. Aber andererseits war es halt auch einfach was, wo ich mir gedacht habe, so okay, es erfordert viel Mut und ja, viel Aufwand auch und alles, an so ein Thema heranzugehen. Und wenn man da ein bisschen unterstützen kann, vielleicht ja das anbieten kann, als Gast hereinzukommen, um ein bisschen über die deutsche Motocross-Szene zu reden oder über auch über die internationale Motocross-Szene, dann ist das cool, dann kann man ja ein bisschen aushelfen. Und wie gesagt, es bringt mir was und ich hoffe auch, dass es für die Zuschauer ganz angenehm ist, da ja so ein bisschen einen anderen Einblick zu bekommen. Und hat mich einfach interessiert, hier mal sowas zu machen, weil ich selber auch viele Podcasts höre.
Ja, vielen Dank für die lobenden Worte und wie gesagt, ich freue mich wirklich sehr, dass du hier bist. Wir kommen gerade vom Training. Wir waren in Wiskirchen trainieren. Das ist eine Strecke, die nicht so weit von mir weg ist. Ich habe in einem Podcast schon mal darüber gesprochen, dass man ja auch zu Trainern gehen kann oder sich an Lehrgängen anmelden kann, um da was dazu zu lernen. Jetzt bist du eigentlich schon, ja, du bist ein Profi, hast schon super Erfolge eingefahren. Trotzdem hast du aber einen Trainer, soweit ich weiß, und arbeitest mit der Pro Sports Alliance zusammen. Möchtest du uns darüber noch ein bisschen erzählen?
Ja, klar, gerne. Da muss ich auch wiederum ein bisschen ausholen. Ende 2016 war mein letztes Jahr im Youngster Cup in Deutschland. Für, ja, vielleicht leider ein bisschen verständlicher, weil man Ende, also mit dem abgeschlossenen 21. Lebensjahr, muss man aufsteigen in Deutschland in die ja, MX Master Serie. Und da entsteht dann halt quasi die Frage, okay, gehe ich auf eine 450er oder versuche ich auf einem teuren, getunten MX-2-Bike da irgendwie mitzuhalten und vorne mitzufahren. Und für mich war als eher größerer Typ, dadurch, dass ich auch ins internationale Business will in dem Sport, dann halt ziemlich schnell die Sache, okay, man kann in der MX-2-WM auch nur noch bis 23 fahren, macht Sinn aufzusteigen. Und ich habe mich selber immer als, obwohl ich ziemlich groß bin, eher als einen MX-2-Fahrer angesehen, da ich ziemlich aggressiv und mit viel Einsatz, könnte man sagen, bei der ganzen Sache.
Mit viel Körpereinsatz, meint er.
Genau, mit viel Körpereinsatz bei der Sache war, als ich auf dem MX-2-Bike war, aber mit der Umstellung auf eine 450er geht es halt einfach nicht mehr. Es ist nicht nur, dass man wahrscheinlich, also man kann einfach nicht fit genug sein, um Motorrad so 30 Minuten zu fahren, beziehungsweise es ist auch einfach gefährlich, wenn man eine 450er so aggressiv fährt, das geht meistens nach hinten los, der Schuss. Und ja, im Endeffekt war dann die Frage, okay, steige ich auf in die MX Master Serie und probiere es so, wie ich es immer gemacht habe auf der 450er oder suche ich mir einen Trainer, der mir vielleicht da ein bisschen helfen kann mit der ganzen Geschichte. Und da bin ich eher durch Zufall auf André gestoßen. Wir kannten uns zwar vorher, aber mir war bekannt, dass er Trainings gibt. War aber jetzt nicht so was, was auf meinem Radar war. Im Endeffekt haben wir uns dann getroffen beim Training auf dem Hoxberg im Saarland. Das ist so mein Heimatverein quasi. Und da war das ziemlich schnell klar für mich, dass das was ist, was passt für mich. Und ja, jetzt sind wir knapp fast 3 Jahre zusammen am Trainieren. Sicherlich kann ich auch drüber reden, dass ich ein oder andere Höhe und Tiefe, aber nichtsdestotrotz habe ich da viel Stärke draus gezogen und freue mich echt immer wieder, wenn ich mit dem trainieren kann, mit André und auch mit Jan Hoffmann, der die Schule mit André macht. Und mit den Jungs trainiere ich, Pro Sports Alliance, das sind meine Coaches und ich habe da ganz viel Vertrauen drin, dass das das Richtige ist für mich. Gibt sicherlich auch viele andere Trainer in dem Business. Da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Aber kann es auf jeden Fall nur jedem weiterempfehlen. Wenn man da mal reinschauen will, kann man sich da mal schlau machen im Internet über Pro Sports Alliance oder Instagram.
Kann ich bei Pro Sports Alliance mich einfach melden, egal ob ich jetzt Anfänger bin oder schon Rennen fahre? Und sind das dann einzelne Lehrgänge oder gibt es da auch verschiedene Möglichkeiten, dass ich quasi auch einen Trainer habe, den ich immer anrufen kann?
Ich finde, das ist genau das, warum mich das so reizt, mit André und Jan zu trainieren, weil die Philosophie, die ich finde, die an den Tag legen mit ihrer Motocross-Schule, also ist, wie gesagt, egal, ob man als Profi oder als Anfänger dorthin geht. Ich mache oft Lehrgänge mit, wo wirklich Fahranfänger dabei sind und da gibt es manchmal Sachen, die lernen, wo ich mir einfach nur denke, ja, verdammt, krass, da könnte ich eigentlich auch mal wieder mehr drauf achten. Also in der Hinsicht, da kann echt jeder hingehen. Ich finde, es macht auch für jeden Sinn. Man kann wie Summercamps oder die Wintercamps machen, kann aber auch Privatlehrgänge mit denen buchen. Es gibt sicherlich viele Trainer in dem Business, die sich komplett auf die Profis in dem Sport festgelegt haben, wo es dann eher so mehr darum geht, wirklich zu sagen, okay, man macht seine Modos. Motocross Insider wissen, Modus ist im Endeffekt ja die Renndistanzen zu fahren oder Qualifyings zu trainieren und solche Sachen. Aber die Jungs von der Pro Sports Alliance, finde ich, legen halt auch Wert auch einfach auf die Technik und auf viele andere Aspekte, die in dem Sport ein bisschen übersehen werden. Und ich kann es nur jedem empfehlen, also da mal, wer ein bisschen weiterkommen will in dem Sport oder sich das einfach mal anschauen will, da mal reinzugucken.
Ja, super, vielen Dank. Also ich hoffe, ihr habt jetzt mal einen kleinen Einblick bekommen von Stefan, damit ihr wisst, wer hier überhaupt neben mir sitzt. Ich bin froh, mal jemanden bei mir zu haben, dass ich keinen Monolog halten muss. Und ich hoffe, für euch ist es auch was angenehmer, auch wenn der heutige Podcast vielleicht etwas länger wird. Wir haben uns trotzdem ein Thema rausgesucht, über das wir sprechen wollen. Ich hatte eben gesagt, wir kommen vom Training und man hat im Training öfters mal viele Fahrer auf der Strecke und es gibt auch viele Vereine oder Strecken, die einfach jeden auf die Strecke lassen. Es gibt keine Trainingsgruppen. Man kann wirklich einfach hinkommen, egal ob man schon mal vorher auf dem Motorrad gesessen hat oder nicht. Manchmal wird noch die Schutzkleidung oder Ausrüstung kontrolliert, aber in den meisten Fällen auch nicht. Und dann fährt man auf die Strecke. Also man braucht irgendwie keine Voraussetzungen, muss nichts vorzeigen. Man braucht eigentlich nur ein Motorrad und ein bisschen Ausrüstung und dann kann man auf die Strecke fahren. Und wir haben beide schon viele, ich nenne es jetzt mal wirklich Nahtoderlebnisse gehabt, wo man über einen Sprung springt und dahinter einer liegt oder sonst was. Es gibt wirklich sehr viele Dinge, die man auf einer Motocross-Strecke falsch machen kann. Stefan hatte da so ein paar Ideen, über die wir heute mal sprechen wollen. Ja, fang doch einfach mal an, über deinen eventuell in Zukunft auf allen Strecken eingeführten Führerschein zu reden.
Ja, das hört sich erstmal ein bisschen krass und drastisch an vielleicht, aber es ist im Endeffekt, ich kann nur die Leute wie ich, die da mit dir Geld verdienen, davon profitieren von sowas, aber hauptsächlich die Fahranfänger oder die, ja, im Endeffekt könnte man so sagen, Hobbyfahrer, die auch irgendwo den ganzen Sport so mit ihren Sachen, die sie kaufen, am meisten unterstützen, diese Leute halt wirklich da supporten in dem Sinne, dass man sagt, man gibt ihnen gewisse Infos, wie man sich da zu verhalten hat auf einer Motocross-Strecke, weil es gibt gefährliche Situationen, die passieren können auf Motocross-Strecken, auf die man, ja, wenn man die Erfahrungen, die soll man nicht selber machen. Es wäre sehr gut, wenn man gewisse Erfahrungswerte weitergeben kommt von Leuten, die schon lange in dem Business sind. Und es ist halt einfach so, dass jemand, der sich ein Motorrad kauft und wirklich komplett neu ist in dem Sport, ich denke mal, Motocross Insider kennen so Grevenbroich, Sandstrecke im Winter, dort kann man hingehen und kann auf die Winterbahn fahren. Und wenn man an dem Tag Glück hat oder vielleicht nicht, sind dann da wirklich Top-Fahrer. Ist vielleicht cool, denen zuzuschauen. Aber mit den Leuten auf der Strecke zu sein, stelle ich mir manchmal ziemlich krass vor, weil okay, den Vergleich ziehe ich halt ganz gerne. Ich mache Kampfsport und ich gehe auch nicht im Kampfsport und steige mit demjenigen, der da um WM-Titel kämpft, in den Ring, weil der zermöbelt mich einfach komplett. Und das ist so ein bisschen das, warum ich das Thema ansprechen würde wollen, weil ja in Deutschland, wenn man gewisse Leute, die Trainer sind, Profis, wenn die sich da zusammensetzen würden und da mal so einen Plan ausarbeiten, wie man ja im Endeffekt einen Führerschein machen könnte, der einen ein bisschen Infos gibt, wie man sich zu verhalten hat auf einer Motocross-Strecke. Ich denke, das wäre echt positiv und es würde den Sport ein bisschen sicherer machen und dadurch auch würden in Hinsicht, wie die Leute den vielleicht sehen, den Sport und nicht so als risikoreich, das Ganze ein bisschen im Auge des normalen Bürgers ändern, wenn man das so sagen kann.
Ja, also ich finde es eigentlich eine ganz coole Idee. Man muss es ja nicht Führerschein nennen, aber man könnte ja auch schon damit anfangen, dass man einfach, wenn sich jemand anmeldet, man einen Zettel aushändigt, wo die wichtigsten Infos draufstehen. Manche Strecken und Vereine haben das ja sogar, dass man halt einfach weiß, was mache ich, wenn hinterm Sprung einer stürzt? Bleibe ich dann am Sprung stehen? Bleibe ich dahinter stehen? Wende ich auf der Strecke? Okay, das würden, glaube ich, noch die meisten auch so erkennen, dass man das nicht macht, aber ja, so ein paar Sachen einfach den Leuten mit an die Hand gibt, weil halt wirklich jeder, so wie wir es jetzt erklärt haben, auf eine Motocross-Strecke drauffahren kann. Weitere Dinge, die wir uns noch überlegt haben, manche Vereine machen das auch schon, dass man die Trainingsteilnehmer in unterschiedliche Gruppen einteilt, nach Geschwindigkeit oder ja, ob es eben Anfänger sind, Hobbys oder fortgeschrittene Fahrer und vielleicht sogar unterschiedliche Strecken macht. Also Grevenbroich hat das ja sogar, dass es eine Anfängerstrecke gibt und die Winterbahn quasi, die für Fortgeschrittene, dass man auch die Breite sind einfach die Hobbyfahrer, die Möglichkeit gibt, auch ordentlich zu trainieren, weil viele haben auch einfach Angst. Ich meine, wenn man mit dir oder Cairoli oder wem auch immer auf einer Strecke fährt, glaube ich, dass die meisten auch wirklich denken, oh Gott, fahre ich jetzt im Weg rum, muss ich jetzt Platz machen? Und gerade dieses Platz machen ist ja auch meistens das Gefährliche. Ja, das wären so ein paar Dinge, wie wir gesagt haben, wo man vielleicht den Sport etwas sicherer machen kann. Ich war letztens in Lommeln trainieren und die haben diese, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Eyecatcher oder so, Eyewatcher installiert. Also das sind so Kästen, die an den Sprüngen stehen oder auch vor den Kurven an bestimmten Streckenteilen und über eine technische Messung anzeigen, wenn einer gestürzt ist. Und man sieht dann direkt, ob hinterm Sprung einer liegt. Das ist ja auch schon mal so ein Schritt in Richtung Sicherheit. Kennst du die oder was hältst du denn davon?
Ich habe die persönlich schon gesehen, ja, in Lommel. An dem Sprung, ich bin da mal gewesen, dann bin ich leider auch über den Sprung gekommen und da stand jemand hinterm Sprung. Da hat es anscheinend nicht funktioniert an dem Tag, leider. Ich weiß nicht genau, wie sehr das schon getestet wurde, diese ganze Sache. Ich bin auch jemand, der da so ein bisschen mehr in die Richtung, dass da eine Person einen Streckenposten auf dem Sprung steht. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Der hat einfach viel mehr, wie soll man, ist direkt da dran an dem Ganzen und kann viel schneller reagieren, meiner Meinung nach. Müsste, ja, aber um Streckenposten aufzustellen, das ist dann halt auch immer so ein bisschen die Geschichte, dass Leute oder Vereine die Kosten nicht auf sich nehmen wollen, beziehungsweise die Streckengebühr ist halt als Beispiel 15 Euro und ich würde da locker auch mal 20 oder 25 oder 30 Euro zahlen, wenn dann an den großen Sprüngen wirklich jemand steht, der da mal aufpasst, falls da jemand hinten dran liegt. Sowas habe ich gar kein Problem damit, weil es halt einfach, wie gesagt, können so viele Sachen mit verhindert werden, viele Sachen, die passieren könnten oder passieren. Und da bin ich eher so jemand, der dann lieber zahlen, lieber jemanden da hinstellen, Streckenposten und dann passt es.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass das größte Problem ist, dass die Vereine halt nicht die Leute dafür finden, die sich da hinstellen am Wochenende. Und ich denke, dass, ja, wenn das Ganze bezahlt wäre, man wahrscheinlich leichter Leute findet, die sich da hinstellen und dann für unsere Sicherheit sorgen. Was du angesprochen hast mit dem mehr Geld bezahlen als die 15 Euro, so wie es auf den meisten Strecken in Deutschland üblich ist, da kann ich dir nur zustimmen. Also die Vereine haben es schwer, an Geld zu kommen und es ist auch schwer, jemanden zu finden, der die Strecke präpariert, vorbereitet, in der Woche nach der Arbeit hinfährt und vielleicht eine Bewässerungsanlage anmacht und so weiter. Ich finde, wenn die Strecken gut vorbereitet sind und man auch mehr Sicherheit vor Ort hat und vielleicht auch Trainingsgruppen und man weiß, man kann sein Training ordentlich absolvieren, dass ich dann auch bereit wäre, mehr Geld zu zahlen. Und ich denke, du trainierst ja auch öfters im Ausland. Da ist es ja auch tatsächlich so, dass man meistens 20 bis 30 Euro zahlt. Also Otto Biano, Dorno, so die Ecke.
Ja, genau. Gerade aus der deutschen Motocross-Szene, wenn man nach Italien fährt oder nach Spanien, Red Sand, die ganze Geschichte. Klar, wenn man da in Red Sand zum Beispiel 40 Euro für die Streckengebühr zahlt, ist nicht ohne. Aber wenn man dann sieht, wie die Strecke vorbereitet ist, man hat mehrere Strecken zur Auswahl und es ist gut vorbereitet, gewässert und alles, dann finde ich, lohnt sich das halt auch. Und man kann den Sport halt auch einfach, finde ich, dadurch viel attraktiver machen für Leute, die den wirklich als Hobby betreiben. Da kann man denen das angenehmer machen, weil ich glaube, jeder, der den Sport, also ich auch, eine frisch gewässerte, gekrubberte Strecke, das macht einfach als Fahrer viel mehr Spaß. Und wenn ich dafür ein bisschen mehr zahlen muss, hätte ich kein Problem. Wir waren heute in Wiskirchen, da war auch gewässert und die Strecke war, ja, jetzt gegen Nachmittag fing es ein bisschen an zu stauben, aber sonst muss ich sagen, fand ich echt gut. Und bin da echt ein Befürworter davon, dass man ein bisschen mehr zahlt. In Italien oder in Spanien haben die meisten Leute kein Problem damit. Aber wenn man dann nach Deutschland kommt, dann hört man hier oder da vielleicht mal, oh, ist zu viel oder man beschwert sich. Wenn es komplett Mondlandschaft ist und es staubt und mir dann jemand 25 Euro aus der Tasche ziehen will oder 20 Euro für die Streckengebühr, da denke ich mir dann auch immer, okay, das ist vielleicht ein bisschen krass, aber ein bisschen mehr zu zahlen, damit es geil ist für alle, da habe ich auf jeden Fall kein Problem damit und finde, es würde dem Sport helfen.
Ja, das stimmt. Gerade weil es so ein gefährlicher Sport ist, sollte man ein paar Dinge ändern. Die sind ja auch nicht schwer anzugehen. Also klar, Streckenposten haben ja gesagt, die sind teuer, da muss man Leute finden, die das machen. Aber Trainingsteilnehmer in Gruppen einzuteilen, wäre ja jetzt nicht so ein Riesenproblem. In Wiskirchenbrunn ist es zum Beispiel so, dass die ersten 20 Minuten nach der vollen Stunde oder 15 Minuten die Kinder fahren und danach dann die Großen. Das ist schon mal ein Riesenschritt, der auf jeden Fall überall so sein sollte. Aber ja, es sind ja nicht nur die Kleinen, die ein bisschen langsamer unterwegs sind, sondern auch die Anfänger.
Ja, bin ich auch auf jeden Fall dafür, weil es einfach eine Sache, wenn ein Fahranfänger mit einer 120er auf der großen Strecke fährt, aber es kommt halt doch auch manchmal vor, dass man da auf Eltern trifft, die hinter ihrem 7-, 8-jährigen Sohn, der auf einer 65er unterwegs ist oder sogar manchmal 50er, das habe ich auch schon erlebt, hinterherfahren auf der großen Strecke. Klar, ich habe die Strecke nicht für mich gemietet, gar keine Frage, aber ich denke, das sind Sachen, wenn man da zum Beispiel das trennt zeitlich, dass die etwas schnelleren Fahrer ihre Trainings machen können, und die etwas langsamen Fahrer dann auch dadurch sich wohler fühlen auf der Strecke, dann ist das eine Win-Win-Situation für alle und auch für die ganz Kleinen sicherlich nochmal gut, wenn man eine coole Anfängerstrecke, eine Kinderstrecke hat. Kann ich mich auch schon an viele Sachen erinnern, zum Beispiel als ich jünger war in Südfrankreich oder Italien oder Lommel auch, da waren wir meistens auf der Kinderstrecken unterwegs. Das war für den Trainingseffekt, war der auch gut dadurch und war halt, wie gesagt, nicht gefährlich. Das wäre auf jeden Fall was man an dem Sport noch ein bisschen optimieren kann.
Ja, vielleicht hört ja der eine oder andere zu, der im Verein tätig ist. Auch da nochmal vielen Dank an alle, die sich engagieren im Sport, egal ob im Verein oder selber fahren. Das bringt den Sport echt weiter und ohne das könnten wir ja auch nicht auf Trainingsstrecken fahren, wenn es die Vereine nicht gäbe oder Personen, die sich da kümmern und die Strecken pflegen.
Ja, die Leute, die in den Vereinen sind, die da ehrenamtlich wirklich Gas geben, da tue ich wirklich meinen Hut vorziehen. Weil nach der Arbeit noch Zeit da reinzustecken, abzukassieren an der Strecke, die ganzen Sachen einfach, die gemacht werden müssen, damit so ein Verein läuft. Da bin ich als Profisportler ziemlich egoistisch. Ich gehe da nur hin, um mein Training zu machen. Aber die Leute, dass das wirklich läuft, Tag für Tag, vor den Leuten habe ich wirklich, da ziehe ich einen Hut. Das ist cool, das braucht der Sport, das ist der Kern vom Sport. Und der ist auch wichtig, dass die ihren Vorteil an dem Ganzen haben.
Ich hoffe, euch hat das heutige Thema gefallen und vielleicht könnt ihr da auch das ein bisschen in die Welt hinaustragen, wenn euch das gefällt, was Stefan sich so überlegt hat mit den Führerschein oder auch die Trainingsgruppen. Wie gesagt, das liegt ja an uns oder den Vereinen, das umzusetzen. Es war nur mal so eine Idee von uns und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bezüglich des Themeninhalts könnt ihr mir gerne auch wieder kommentieren oder schreiben auf WholeShotMX-Podcast bei Instagram und bei Facebook. Wir würden euch jetzt nur noch einen kurzen Ausblick zu unserem Wochenende geben. Ich werde in Stendal-Borstel beim Ladies Cup starten. Da ist der zweite Lauf. Den ersten hatten wir ja auch in Schneidheim zusammen mit der DM Open, wo Stefan gefahren ist. Und hoffe, dass es besser läuft als in Schneidheim. Ich bessere Starts habe und ich kenne die Strecke, die liegt mir eigentlich ganz gut. Vielleicht klappt es ja und ich finde mich auf dem Podium wieder. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben. Stefan, du hast den ersten Lauf zur ADAC MX Masters in Drena. Was hast du dir denn so vorgenommen und wie findest du die Strecke?
Ja, genau, mein zweiter wichtiger Lauf dieses Jahr. Erste Rennen von der ADAC MX Masters Serie. Freue ich mich immer wieder. Die Serie fahre ich jetzt schon seit, ich glaube, 13 Jahren. In der 85er Klasse damals angefangen und gehe da immer wieder gerne hin. Und ich habe mir viel vorgenommen für die Saison. Ich fühle mich echt wohl auf dem Bike. Platzierungsmäßig lege ich mich da gar nicht so sehr fest, was Trainer angeht. aber meine Leistung abzurufen und Spaß zu haben, ist ganz, ganz wichtig. Und da will ich ansetzen, den Trainer. Das ist eine coole Strecke, gefällt mir. Ich habe da auch schon extrem viele Highlights gehabt in meiner MX-Karriere. Und ja, danke auf jeden Fall, dass ich im MX-Podcast der erste Gast sein durfte. Es hat mich echt gefreut. Ich habe mich beworben um den Spot. Und ja, das hat mich echt gefreut, dass ich da herkommen konnte, mal ein bisschen über den Sport reden konnte. Und ich habe da echt noch viele, viele Ideen im Kopf. Aber das würde vielleicht auch den Rahmen sprengen. Da müssen wir vielleicht nochmal irgendwann eine zweite Episode machen mit mir, aber wie gesagt, danke an alle Leute, die mich unterstützen, mein Team und meine Coaches, besonders meine Familie auf jeden Fall, meine Eltern, die seit Tag 1 mich da unterstützen wie nichts anderes und alle Fans und ja, wenn ihr mich mal an der Strecke sehen solltet, dann und freue ich mich am meisten immer, wenn Leute irgendwie da mich ansprechen auf meinen Sport, ja, und hat mich auf jeden Fall gefreut, hier zu sein und wünsche allen Leuten noch unfallfreies Fahren und viel Spaß beim Motocross, im geilsten Sport der Welt, weil Cross fetzt.
Ja, Stefan, ich fand es auch toll, dass du hier warst. Und wenn du so viel Redebedarf hast und es bei den Leuten natürlich auch gut ankommt, dass der Podcast jetzt auch vielleicht was länger war. Kommentiert uns, schreibt mir, wie ihr Stefan fandet oder uns als Team. Und vielleicht können wir ihn dann ja nochmal einladen. Wir drücken dir, ich sage das jetzt einfach mal im Namen der Hörer, die Daumen fürs Wochenende. Und hoffen natürlich, dass du eine verletzungsfreie Saison hast. Viel Glück für die ganze Saison. Vielleicht bist du ja am Ende des Jahres nochmal hier als Gast, als DM Open Meister. Ja, also in diesem Sinne auch von mir euch ganz viel Spaß am Wochenende, egal ob ihr selber fahren geht, zuschaut oder vielleicht auch irgendwas anderes macht. Bis zum nächsten Mal.